DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Nach dem ersten Aufschlag unseres Haustour-Podcasts im österreichischen Betzau, da waren wir zu Besuch bei Inauer Mattarchitekten und sind mit diesen durch ihre Museumserweiterung spaziert. Heute eine Museumstour im ostwestfälischen Bielefeld. Anders als in Österreich steht heute aber weniger das Haus im Vordergrund, als vielmehr eine Ausstellung. So läuft noch bis zum 13. Juli dieses Jahres hier im Bielefelder Kunstverein die Ausstellung Peris und Toral. Wohnungsbau, fotografiert von José Hevia, das Ganze in Kooperation mit dem BDA Ostwestfalen-Lippe. Mit den in Barcelona ansässigen Architekten kann dieser Podcast leider nicht gemacht werden. Die beiden waren zur Eröffnung hier, als ich auf der Preview der Architekturbiennale in Venedig war, wo die beiden allerdings ihre Spuren hinterlassen haben mit der beeindruckenden Gestaltung des spanischen Pavillons in den Giardini. Freuen tut mich aber sehr, dass der Architekt und seit 2001 Kurator der Reihe Baukunst sowie Vorsitzender des Bielefelder Kunstvereins, Andreas Wannenmacher, Zeit für den Spaziergang durch die Ausstellung hat und uns gleich erzählen wird, wie er auf das Architektenpaar gekommen ist und mit welcher Gestaltungsabsicht das Haus hier bespielt wird. Kleiner Rückblick, lieber Andreas, hallo.
Hallo.
Bevor wir starten, die vergangenen Jahre hast du viele großartige, wie ich finde, und große Architekturbüros in den Kunstverein holen können, so zuletzt das Pariser Büro Brutaire mit Stéphanie Bru und Alexandre Thierrot. Das chilenische Architekturstudio Pezzo von Elrichshausen mit Mauricio Pezzo und Sophia von Elrichshausen. SAO Standard Architecture mit dessen Gründer Sankey. Es machten mit Agora Architects, Brandelhuber, Plus, Elemental, Unapama, Kondo und so weiter und so weiter. Eugen Gomringer ist mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben, aber der ist einer anderen Gattung der Gestaltung zuzuschreiben. Jetzt rede und rede ich und wir beide stehen hier vor dem Kunstverein, der irgendwie gar nicht aussieht wie ein Haus, in dem Avantgarde regelmäßig einen Raum hat. Ist das jetzt ostwestfälische Bescheidenheit, kuratorisches Konzept, Zufall
oder Zwangslage? Das ist Zufall und eigentlich ist es ein Geschenk. Seit 1984 haben wir die Möglichkeit, hier in diesen Räumlichkeiten, die ja der Stadt gehören, unsere Ausstellung durchzuführen. Und das heißt also, das Gebäude wird vom Bielefelder Kunstverein bespielt. Der Bielefelder Kunstverein ist ein alter Verein, den gibt es seit über 90 Jahren und hat um die 800 Mitglieder.
Und ein vielfach ausgezeichneter?
Er ist ausgezeichnet worden. Mit der vielfachen Auszeichnung ist es schwierig. Wenn man den RDKV-Preis gewinnt, kann man ihn nur einmal gewinnen. Man kann ihn eigentlich kein zweites Mal gewinnen, aber okay, wir sind ein zweites Mal nominiert gewesen. Aber das spielt auch keine Rolle. Jedenfalls ist schon die öffentliche Aufmerksamkeit gegeben. Die Leute kennen uns und wir haben ein sehr ambitioniertes Programm. Und im Mittelpunkt steht erstmal nicht die Architektur, sondern die zeitgenössische Kunst. Und was wir tun, ist, dass wir junge Kunst zeigen. Also Künstler und Künstlerinnen, die in Insiderkreisen schon bekannt sind, aber noch nicht den Berühmtheitsgrad vieler anderer erreicht haben. Denn die stünden dann ja irgendwo oder die würden irgendwann im Museum ausgestellt werden oder in der Kunsthalle.
Aber für den einen oder anderen ist das ja auch ein Sprungbrett, oder?
Ja, klar. Die Künstler und Künstlerinnen, die wir ausstellen, sind natürlich froh, wenn sie eingeladen werden, weil das eine Möglichkeit ist, vielleicht sogar zum ersten Mal eine Ausstellung oder auch eine Einzelausstellung durchzuführen. Mhm. Und mit der Architektur hat es auf sich, dass ich, bevor ich Vorsitzender des Kunstvereins wurde, schon stellvertretender Vorsitzender war und eigentlich immer den Wunsch gehabt hatte, zeitgenössische Architektur zu zeigen, also die Diskussion über zeitgenössische Architektur in die Öffentlichkeit zu tragen. Und der Vorstand hat da mitgespielt und so kommt es, dass wir seit 2001, wie du ja gesagt hast, zunächst alles jedes Jahr und dann aber alle zwei Jahre.
Im Wechsel mit der Kunst so ein
bisschen. Eine Architekturausstellung. Ja, wir haben insgesamt 4 Ausstellungen im Jahr.
Okay.
Im letzten Jahr hatten wir 4 Kunstausstellungen, in diesem Jahr haben wir 3 Kunstausstellungen und eine Architekturausstellung, im nächsten Jahr wieder 4 Kunstausstellungen. Also die Kunst steht im Fokus und die Architektur wird alle 2 Jahre hier gezeigt.
Darum heißt es ja auch Kunstverein, dann vermutet man vielleicht auch nicht die Architektur hier. Aber wenn ich zurückblicke, habe ich immer das Gefühl, die Büros haben sehr gut irgendwie im Thema Kunst auch funktioniert, im Kontext.
Das hat sehr gut funktioniert und viele sind eben gerade interessiert daran, in diesem Kontext ihre Architektur auszustellen. Ja, also die Verwandtschaft zwischen Kunst und Architektur ist sehr stark und viele der Künstler, Architekten und Architektinnen, die wir ausgestellt haben, haben auch ein großes Interesse an der Kunst. Insofern hilft es sogar manchmal, sie für eine Ausstellung zu gewinnen.
Ja. Jetzt beschreiben wir mal das, wo wir hier sitzen. Oder wir sitzen hier gerade auf so einer alten Sandsteinmauer oder zumindest der Deckel alt. Mitten im Herzen von Bielefeld. Ja. Die Kunsthalle ist in Spuckweite, also quasi in Nachbarschaft. Auf der anderen Seite ist der Kommerz eine der zentralen Einkaufsstraßen Bielefelds. Also, und hier ist eine, wie ich finde, eine Insel, ein Areal, was von einer Mauer, einer hohen Mauer umgeben ist. Und da steht dann dieser barocke...
Nee, barock nicht. Der Giebel da vorne, der Giebel ist sogar dieser Renaissance. Und die Ursprünge dieses Gebäudes gehen noch weiter zurück. Es ist aber im Krieg zerstört worden und ausgebrannt. Und in den 60er Jahren hat eine Sanierung erfolgt, die jetzt architektonisch nicht besonders gelungen ist, aber es spielt auch keine Rolle. Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul und wir sind froh, dass wir als Kunstverein diese Räumlichkeit nutzen können. Und es ist ursprünglich mal ein Freihof gewesen, also ein Adelshof und ein Freihof oder ein Adelssitz, richtig, ein Freihof. Das heißt also, Leute, die verfolgt wurden, waren geschützt, sobald sie die Mauern durchquerten und sich innerhalb dieses Hofs befanden. Und im Laufe der Geschichte hat es dann eine ganze Reihe von unterschiedlichen Nutzungen gegeben. Also neben dem Freisitz gab es hier eine Arztpraxis. Es gab hier die Franziskaner, die hier gewohnt hatten, bis die Jodokuskirche gebaut wurde, was ja auch ein Kloster ist. Es ist ein Bordell gewesen, es ist ein Wohnhaus gewesen. Das zeigt, wie flexibel, Architektur
flexibel,
ist.
Ja, das ist ein ganz wesentliches Stichwort, gerade auch in der heutigen Architektur.
Ja, absolut. Das werden wir auch gleich
Architektur
sehen.
Architektur muss flexibel sein. Ja. Dann haben wir, oder ja, also du sowieso, aber ich habe hier auch schon viele Ausstellungen auch gesehen und fand die in der Regel immer sehr gut, habe aber immer gedacht, die armen Kuratoren, das ist nicht einfach, in diesem Gemäuer Kunst zu zeigen, Architektur vielleicht auch nicht. Ist das immer eine Herausforderung oder hat man sich mittlerweile schon so dran gewöhnt, dass man sagt, in dem Raum, da zeige ich Modelle und in dem Raum kommen die Großformate und dies und jenes? Oder wird das für jede Ausstellung nochmal neu erfunden? Wir gehen einfach mal langsam los.
Ja, es wird schon neu erfunden und wir überlassen es eigentlich den Künstlern, Künstlerinnen, Architekten, Architektinnen, die Konzepte zu entwickeln und zu erarbeiten. Und das ist für mich als Architekt immer besonders spannend zu sehen, wie die Architekten und Architektinnen reagieren auf die Räumlichkeiten. Sie haben meist die Räumlichkeiten gar nicht gesehen, sondern sie kriegen von uns Pläne zugeschickt und wir haben natürlich Fotos von den vergangenen Ausstellungen und anhand dieser Unterlagen sind sie doch in der Lage, diese Räumlichkeiten sehr exakt zu lesen und jetzt bei diesen Architekten ist es so gewesen, dass sie dann nochmal die Pläne in 3D eingegeben haben, um dann die Hängung nochmal zu kontrollieren. Und du hast es richtig gesagt, es ist natürlich kein Gebäude, was jetzt ideal zum Ausstellen von Kunst ist, sondern hier gibt es Fenster und Fenster sind eigentlich Gift, nicht gut. Der White Cube ist sicherlich der beste Raum, um Kunst zu zeigen, aber bis dato sind eigentlich alle, die hier ausgestellt haben, dem Charme dieses Gebäudes auch erlegen gewesen. Und ich muss sagen, wir finden eben diese Räumlichkeiten auch wunderbar und sind immer gespannt, wie die Künstler und Künstlerinnen und Architekten und Architektinnen reagieren.
Aber also die Begrenzung, ist es auch so ein bisschen so etwas konservatorisch auch ein Ding? Also das ist wahrscheinlich eher tatsächlich bei den Künstlern, wenn wir jetzt hier, wir sind jetzt gerade reingegangen, ein paar Sandsteinstufen hoch, ins kleine Foyer, da wickelt sich noch eine Treppe nach oben. Jetzt stehen wir hier, ich würde mal sagen, im Eingangs, im ersten Raum, auf der Eingangsebene quasi, aber leicht erhöht über dem Level draußen. Und schauen auch in einen Raum, in dem sehr große Sprossenfenster sind.
Ja.
Also Sprossenfenster sind ja sowieso schon mal unmöglich, weil die natürlich Muster auf die Wände und wie auch immer zeichnen, aber gleichzeitig kommt auch UV-Licht rein. Also wenn ich hier Papierarbeiten hängen würde, ist das ein Problem?
Ja, ist schon ein Problem. Muss ich natürlich schon aufpassen, dass ich die Arbeiten dann so hänge, dass sie nicht im direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind. Das ist jetzt bei den Architekturausstellungen
nicht ganz
nicht tragisch. Nein, wenn Modelle hier stehen, ist das kein Thema. Es könnte theoretisch bei einzelnen Fotos dann ein Problem sein. Aber in der Regel werden diese Fotos ja nach der Ausstellung nicht aufbewahrt, sondern sie werden dann zurückgegeben, vernichtet, wie auch immer.
Ja.
Und vieles von dem, was wir jetzt hier sehen, ist auch in Bielefeld gedruckt worden. Ist also nicht so, dass wir jetzt in dem Fall in Spanien drucken lassen und dann aufwendig nach Bielefeld transportieren lassen. Auch aus ökologischen Gründen wollen wir das schon nicht machen, sondern wir versuchen natürlich, die Dinge möglichst hier vor Ort dann zu produzieren. Aber immer unter Kontrolle der ausstellenden Büros, das ist selbstverständlich.
Jetzt stehen wir hier, wie gesagt, in diesem Eingangsraum. Drei großformatige Fotos einer Sozialbauwohnung in Barcelona.
Richtig.
Die wir tatsächlich, die DBZ im Heft hatte vor 3 Jahren.
Ja.
Gibt es da jetzt ganz blöden Zusammenhang? Also nochmal, nicht unbedingt mit der DBZ, aber mit den Medien. Wie kommt man auf so ein Büro?
Ja, das ist natürlich grundsätzlich schon so, dass die Medien für mich, der im Grunde genommen entscheidet, was wir hier ausstellen, dass ich über die Medien eben Gebäude entdecke, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Denn ich reise ja nicht durch die Gegend und stoße dann auf Bauten, die mich faszinieren, sondern ich nutze natürlich die Medien, ich nutze auch das Internet und wir nehmen mit unserem Büro, ich bin ja selbst Architekt, wir nehmen an Auszeichnungsverfahren teil und wir hatten 2022 hatten wir an dem Best Architects Award teilgenommen mit einem Projekt aus Bielefeld, haben dort auch einen Preis bekommen und Peristoral haben dort den Preis in Gold bekommen. Ja. Nämlich für dieses Gebäude, was wir hier sehen, das ist ein sozialer Wohnungsbau in Barcelona, genauer in Cornea, das ist ein Stadtteil von Barcelona. Und dieses Gebäude hat mich von Anfang an fasziniert. Ja, und dann ist es bei mir so, dass ich dann, weil ich die Architekten noch nicht kannte, auf deren Homepage versuche herauszufinden, was sie für Architektur machen, wofür sie stehen. Es war ein bisschen mühsam, die Homepage hat sich verändert im Laufe der Zeit, aber ich habe eben einige Projekte oder andere Projekte gesehen, die mich sehr fasziniert haben. Und so hatte ich die immer im Hinterkopf. Ich hatte noch ein anderes Büro im Hinterkopf. Also es ist ja, wenn die eine Ausstellung vorbei ist, ist es bei mir so, dass ich schon anfange, darüber nachzudenken, wen ich zeigen könnte. Aber spätestens ein Jahr vor Ausstellungsbeginn müsste es eigentlich feststehen, wer gezeigt wird. Und so ist es ja auch gewesen. Und dann habe ich mich für Peristoral entschieden, im Mai letzten Jahres oder im April letzten Jahres, weil das Thema sozialer Wohnungsbau ein Thema ist, was uns unter den Nägeln brennt, was uns eigentlich alle angeht, über das wir seit Jahren reden, ohne Resultate. Mhm. Und was von diesen Architekten eben fast ausschließlich bearbeitet wird. Das heißt, sie haben in ihrem Oeuvre eigentlich bis auf eine Ausnahme nur sozialen Wohnungsbau gemacht. Und ich hatte, als ich José Toral zum Flughafen wieder zurückbrachte, gefragt, was er denn gerne mal bauen würde, ob er irgendwelche Träume hätte. Er sagte, sozialen Wohnungsbau. Also das ist das Thema, was ihn wirklich beschäftigt. Und sie wollen eben mit ihrem Beitrag, wollen sie zur Verbesserung der Gesellschaft oder der Wohnsituation beitragen. Und das, was er gesagt hat, ist, wir wollen eine neue Art des Wohnens kreieren durch eine neue Art des Bauens. Und das ist etwas, was sie insbesondere auch bei diesem Projekt wirklich vorzüglich geschafft haben. Um das zu verstehen, müsste man eigentlich die Grundrisse sehen, denn die sind auch außergewöhnlich. Aber vielleicht können wir es ja erklären oder kann ich versuchen, es zu erklären. Grundsätzlich ist es so, dass sie in diesem Gebäude keine Flure haben. Das heißt, die Räume sind alle aneinandergereiht. Das sind einzelne Module, 3,60 Meter mal 3,60 Meter groß. Und die sind dann aneinandergereiht, das Ganze im Rechteck angeordnet, um einen 15 mal 20 Meter großen Innenhof. Der ganze Block hat, glaube ich, 30 mal 40 Meter. Und das Gebäude ist fünfgeschossig. Und die Idee des gleich großen Raumes ist eben die, Räume zu schaffen, die alle gleichwertig sind. Also keine Hierarchien zu erzeugen bei den Räumen, so wie wir das ja kennen. Das Wohnzimmer ist in der Regel größer als das Kinderzimmer und so weiter und so fort. Nein, das wollen sie nicht, sondern die Räume sollen alle gleich groß sein. Das heißt also keine Hierarchien und extreme Flexibilität. Das heißt, man kann im Grunde genommen die Nutzung der Räumlichkeiten jederzeit wieder ändern. Man muss nur die Möbel herumtragen. Man muss keine Wände einreißen oder Wände ziehen, sondern man trägt die Möbel ein. Und das ist ein Prinzip, was...
Küche und Bad sind aber fest.
Ja, richtig. Küche und Bad sind fest. Die sind auch in der Mitte angeordnet. Das heißt, die haben keine direkte natürliche Belichtung, sondern alle anderen Räume, das heißt die Kinderzimmer, das Elternzimmer, Wohnzimmer und so weiter und so fort, sind die Räumlichkeiten, die Fenster haben. Und dieses Prinzip kommt aus der japanischen Architektur. Und Marta Perez hat eine Doktorarbeit geschrieben über das japanische Haus.
Was sich eine Tatami-Matte
misst. Richtig, genau so ist es. Und daher kommen die 360 mal 360. Denn die Tatami-Matte hat Abmessung von 90 mal 1,80. Das heißt, zwei Tatami-Matten aneinander sind dann 3,60 Meter. Ja. Und das ist der Grund gewesen. Und da haben sie nachträglich festgestellt, dass auch die Frankfurter Küche die gleichen Abmessungen hat. Und auch eines von Corbusiers Gebäuden hat auch diese Abmessung gehabt. Also das ist aber ein Zufall gewesen, den sie hinterher herausgefunden haben. Aber es zeigt eben, dass 3,60 Meter mal 3,60 Meter durchaus nutzbar sind. Wenn wir uns das vorstellen, würden wir sagen, das geht gar nicht.
Zu klein.
In Spanien ist es so, dass die Vorgaben...
Wie hoch sind die Decken und die Räume?
Das kann ich ja gar nicht sagen. Ich würde sagen 2,75 Meter. Nee, 3 Meter würde ich noch nicht mal sagen. 2,75. Mhm. Es ist so, dass in Spanien die Vorgaben für den sozialen Wohnungsbau so sind, dass ein Kinderzimmer 6 Quadratmeter hat, ein Schlafzimmer, wo 2 Kinder untergebracht werden können, 8 Quadratmeter und ein Wohnzimmer 10 Quadratmeter. Und sie selber, ja, es ist eben sehr klein, deutlich kleiner als bei uns, und sie selber haben das als zu klein empfunden und haben gesagt, okay, wir wollen ohne Flure auskommen und wollen eben diese Fläche, die wir dadurch einsparen, den einzelnen Räumen zuteilen. Und das ist das, was in diesem Projekt so umgesetzt worden ist. Dann ist für sie Nachhaltigkeit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und die Nachhaltigkeit beschränkt sich jetzt bei denen nicht auf die ökologische Nachhaltigkeit, sondern die Gebäude müssen ökologisch nachhaltig sein, sie müssen ökonomisch nachhaltig sein und sie müssen sozial nachhaltig sein. Das ist ganz wichtig. Und sie sagten, es nützt nichts, wenn wir uns nur auf einen Aspekt fokussieren, dann ist das in deren Augen kein nachhaltiges Gebäude, sondern all diese drei Aspekte müssen eben berührt sein, müssen gelöst sein. Und sie haben dann gewisse Prinzipien oder Strategien entwickelt, um das zu ermöglichen.
Sind das, damit haben wir als Fachzeitschrift oft ein Problem. Also, dass wir jetzt nicht mit diesen drei Themen und diese Verbindung, sondern dass wir wunderbare Projekte aus dem Süden oder Norden, also die dann klimatisch auch ganz anders funktionieren, hier für unsere Bedürfnisse sozusagen zu transformieren. Also, dass wir zeigen schöne Sachen in Südspanien oder ganz oben in Norwegen. Und jeder fragt sich dann ja, und was hat das mit meinem Baualltag zu tun? Also wie kriegt man dann diese Themen, die du jetzt ja auch gerade genannt hast, übersetzt auf das, was wir hier haben? Also wir sind ja ein von Normen gefesseltes Land,
ja.
Wo, wie gesagt, auch die Zimmergrößen definiert sind, wo der Wohnungsbau extrem geknebelt ist in jeder Hinsicht, ja. Deckenhöhen, Wände, was weiß ich, Flächen. Und dann hat man so etwas, da kann man nur von träumen dann, oder?
Ja, da können wir von träumen, das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es auch dort in Spanien nicht einfach gewesen, das durchzusetzen, sondern es sind öffentliche Wohnungsbaugesellschaften gewesen, die das ermöglicht haben. Sie haben noch nie für private Investoren gebaut, weil sie sagen, dass die privaten Investoren davor zurückschrecken. Also beispielsweise ein Haus, wo alle Räume 3,60 Meter mal 3,60 Meter sind, nebeneinander aufgereiht sind und so weiter und so fort. Das ist etwas, auf die sich normalerweise private Investoren nicht einlassen, weil nämlich die Art des Wohnens immer eine andere gewesen ist. Und das ist ja eine neue Art des Wohnens. Sie wollen also die Art des Wohnens verändern, aber dazu gehört sicherlich Überzeugungsarbeit beziehungsweise ein Bauherr, der bereit ist, diesen Weg mitzugehen. All diese Projekte, die wir sehen, sind gewonnene Wettbewerbe. Das heißt, da ist schon mal eine Jury gewesen, die über diese Bauten gefunden hat und dann entsprechend auch gekürt hat. Und dann ist es etwas einfacher, das auch umzusetzen. Das nach Deutschland zu übertragen, halte ich durchaus für möglich. Das heißt aber, wir müssen uns von unseren Vorgaben lösen. Ja, das heißt, auch die Gesetze müssen entsprechend angepasst werden, dass so etwas möglich ist.
Und das heißt also, das, was wir hier transferieren, ist sozusagen nur das, ich sage mal, das Allgemeine. Hier geht es nicht darum, dass man bestimmte Materialien nimmt oder bestimmte Details nachbaut, sondern man schaut einfach beispielsweise, dass man den Wohnungsbau enthierarchisiert.
Ja, das ist wichtig, dass wir flexibler werden. Du hast es ja eben auch schon gesagt, Flexibilität ist ganz wichtig. Und wenn wir jetzt hier gucken...
Ja, wir gehen mal in den Nebenraum, genau, aus dem etwas Schattigen.
Dann sehen wir ja auch...
sehr hellen, schönen, da steht ein kleiner Tisch drin. Das ist eher ein Modell. Nein, eine Platte, da sind Pläne drauf gedruckt, eine weiße Platte. Ein hierfür angefertigtes Möbel.
Ja. Es ist auch vorgegeben gewesen von den Architekten. Das heißt, wir haben an den Wänden haben wir überall die Aufnahmen der vier Projekte. Wir zeigen
die
vier
Fotos
Projekte.
Die sind einfach aufgeklebt.
Die sind aufgeklebt, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Wenn wir das Ganze mit Alu-Dibond gemacht hätten, hätte das Zehnfache gekostet. Und anschließend hätten wir den Müll gehabt, den Sondermüll gehabt. Hier ist es so, dass wir nur diese Folien haben. Dadurch überhaupt in der Lage waren, diese Ausstellung in der Form durchzuführen. Denn so eine Ausstellung kostet viel Geld, an die 20.000 Euro. Mit allem drum und dran. Und von daher waren wir darauf angewiesen,
eine Lösung zu finden. Mach ich meine Klammer auf, wer zahlt das?
Das zahlen einzelne Sponsoren. Wir haben Sponsoren zu jeder Ausstellung. Wir haben natürlich im Kunstverein haben wir die sogenannten Corporate Partner, die sich verpflichten, jeweils über 3 Jahre den Kunstverein mit einem bestimmten Betrag, 5.000 mindestens, zu unterstützen. Alle 3 Jahre wird er dann verlängert oder manche hören auch auf mit der Förderung, aber in der Regel ist es bis dato immer verlängert worden. Aber das reicht nicht, um jetzt die Ausstellung zu finanzieren. Um die Ausstellung zu finanzieren, brauchen wir für jede Ausstellung gesonderte Sponsoren. Das sind nicht die Corporate Partner, das sind dann andere Sponsoren. Das sind Leute, die jetzt, was die Architekturausstellung angeht, aus dem Bereich des Bauen, aus dem erweiterten Bereich des Bauen kommen. Und so ist es dann möglich. Und natürlich der BDA. Der BDA aus Westfalen-Lippe unterstützt diese Ausstellung mit 5.000 Euro. Und so kommen dann die Beträge zusammen und am Ende des Tages reicht es dann in der Regel.
Das finde ich interessant, dass du den BDA nennst und die anderen Partner nicht.
Ja, wenn ich das jetzt machen
würde,
das darf ich gar nicht, oder? Doch, ihr dürft das ja. Ihr werbt ja auch in eurer Zeitung.
Wir werben ja auch.
Aber die sind genauso wichtig. Die sind natürlich genauso wichtig.
Ja,
das ist, also wir brauchen alle diese Partner, sonst wird es nicht funktionieren.
Jetzt stehen wir vor diesem kniehohen Tisch, der eine weiße Platte ist, auf dem sind die Pläne und Isometrien und ein kleiner Text aufgedruckt. Etwa 2x2 Meter in der Ausdehnung. Und da kann man sich jetzt mal auf Englisch das Projekt sozusagen näher führen. Aber du wolltest dafür, glaube ich, dazu.
Ja, ich wollte noch ein ganz wichtiges Prinzip erklären. Und zwar hat das was mit den klimatischen Umständen zu tun. Weil du vorhin sagtest, es geht ja vielleicht nicht so sehr ums Material oder um das einzelne Detail. Doch, es geht auch ums Material und es geht auch um das Detail. Und zwar werden all die Materialien, die die verwenden, ganz bewusst ausgewählt, um einen Komfort zu schaffen. Und, das muss ich noch dazu sagen, nicht bei diesem großen Projekt, aber bei 2 anderen Projekten ist es so, dass diese Projekte ohne aktive Systeme auskommen. Das heißt, die werden weder geheizt noch gekühlt, bei Temperaturen von 29 Grad außen. Und sie erreichen das, sie erschaffen ein komfortables Klima innerhalb der Räumlichkeiten durch die Verwendung bestimmter Materialien, beispielsweise Lehm. Ja? Lehm hat ja die Eigenschaft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, die im Sommer auf Ibiza 80-90% beträgt und durch Lehm auf 50-60% reduziert werden kann. Das heißt, dadurch wird eben die Aufenthaltsqualität angenehmer. Dann ist es so, dass die Temperaturen zwar nicht reduziert werden, die sind also innen genauso wie außen. Das heißt, ich habe außen 29 Grad, ich habe dann innen in der Regel auch 29 Grad, vielleicht 1 Grad weniger. Aber sie versuchen eben, eine Luftgeschwindigkeit zu erzeugen. Alle Wohnungen, die wir hier sehen, sind durchgesteckt. Das heißt, Sie haben Fenster zu beiden Fassaden, in diesem Fall einmal zum Innenhof und auch zur Straße. Und dadurch ist eben eine Querlüftung möglich. Und die Räume sind alle miteinander verbunden. Wir sehen hier diese sogenannten Enfiladen, das heißt also die Türen genau in der Mitte. Und wir haben immer außen nochmal die sogenannten Zwischenräume. Das heißt, in dem Fall ist es eine Terrasse innen und eine Terrasse außen, die auch als erweiterter Wohnraum genutzt wird. Davor ist dann ein Sonnenschutz. Wir sehen das auf dieser einen Aufnahme. Ja. Da sehen wir diese sogenannten Intermediate Spaces, die auch als Wärmepuffer dienen und dadurch eben zu einer Reduzierung oder zu einer geringeren Aufheizung der Räumlichkeiten beitragen. Und die Luftgeschwindigkeit hat den Effekt, dass bei einer Luftgeschwindigkeit von einem halben Meter pro Sekunde die Temperatur gefühlt 1 Grad niedriger ist. Das heißt, wir haben in diesen Räumlichkeiten häufig Luftgeschwindigkeiten von 2 Meter pro Sekunde. Das sind dann gefühlte 4 Grad weniger, sodass also in den Innenräumen die Temperatur dann nicht mehr als 29 Grad wahrgenommen wird, sondern als
2 Meter pro Sekunde flattert das Papier schon auf dem Tisch, vermutlich
mal. Das mag durchaus sein. Aber das würde ich in Kauf nehmen, bevor ich zu der Spitze, dann muss ich mein Weinglas drauf.
Oder das, ja. Das sollte voll sein.
Nein, also das sind so Methoden, die sind ja nicht neu. Die hat
genau,
ja
das wollte ich gerade
Kulturen
sagen.
Schon gegeben.
Das gibt's,
aber das sind eben Dinge, die wir vergessen haben. Und wir sind es gewohnt, unsere Gebäude zu über Frachten mit Technik, die am Ende des Tages nicht unbedingt funktioniert, die natürlich teurer ist, die anfällig ist und so weiter und so fort. Und die sagen, nein, das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir versuchen eben ohne aktive Systeme auszukommen. Das ist jetzt bei diesem Projekt noch nicht der Fall gewesen. Das ist 2021 fertiggestellt worden. Aber bei dem Projekt auf Ibiza und bei dem auf Mallorca ist es so umgesetzt worden. Dieses andere Projekt, was auch in Barcelona ist, das ist ein 7-geschossiges Gebäude. Da ist es so, dass sie aktive Systeme haben, also eine Heizung, keine Kühlung. Aber sie haben festgestellt, durch die Kontrollmessung, dass sie auch ohne hätten auskommen können. Ja. Also das ist eben ganz wichtig. Und auch nochmal, Lehm reduziert die Luftfeuchtigkeit. Es geht um Speicherfähigkeit. Es geht darum, durchaus mit Beton zu arbeiten, dann aber die Querschnitte des Betons zu reduzieren. Das ist auch eine Form von Nachhaltigkeit. Ja, wir werden nicht ohne Beton leben können. Das wird nicht funktionieren. Aber wir müssen lernen, die Querschnitte oder die Menge des eingebauten Betons zu reduzieren. Und das versuchen die eben mit ihren Statikern oder mit ihren Ingenieuren zusammen.
Das funktioniert. Weniger Menge macht auch weniger Speicherkapazität.
Ja, aber du kannst dann die Oberfläche wieder vergrößern. Das kann ich dir auch gleich zeigen. Nur bei dem Projekt noch, das ist das größte Holzgebäude in der Zeit in Europa gewesen. Das heißt, es ist ein 5-geschossiges Gebäude. Es sind insgesamt über 80 Wohnungen, die hier gebaut wurden, und das ganze Gebäude ist aus Holz. Holz hat natürlich auch gewisse ökologische Eigenschaften, die von den Architekten genutzt werden. Aber Holz kann eben die Wärme nicht so speichern, wie Beton das kann. Ja? Und deswegen gibt es eben andere Projekte, wo sie dann aus diesen Gründen sich für Beton entschieden haben. Auch wenn im Wettbewerbsentwurf ursprünglich mal beispielsweise eine Holzdecke eingebaut werden sollte. Dann ist es so, dass sie in ihren Räumlichkeiten grundsätzlich in der Mitte Atrien haben. Und oben sind diese Atrien transluzent abgedeckt, sodass im Winter die einfallende Sonne zu einer Aufheizung der Luft führt, die dann über Ventilatoren nochmal verwirbelt wird in diesen Solar Chimneys, ja, in diesen Atrien. Mhm. Und im Sommer ist es so, dass diese Überdeckungen geöffnet werden. Das können wir hier auf dem einen Foto sehen. Die werden elektrisch betätigt. Die stehen dann offen. Und die Luft kann unten eindringen und wir haben dann diesen Kamineffekt. Ja, das ist richtig. Und nochmal, alle Wohnungen sind eben dann auch zu diesen Atrien hin geöffnet und sie sind nach außen hin geöffnet, sodass wir diese Querlüftung immer wieder diese
Kosten die man aber auch natürlich manuell regeln muss.
Richtig. Also der Mensch ist auch wichtig. Also wenn da kein Mensch ist, der beispielsweise das Dach aufmacht, dann wird es nicht funktionieren. Aber das ist organisiert. Das heißt, da gibt es jemanden, der dafür verantwortlich ist, dass im Sommer die Fläche oben, das geöffnet wird und im Winter wird es geschlossen. So oft muss man es aber nicht schließen. Und durch die Speicherfähigkeit der Materialien ist es eben so, dass die Wärme, die dann jetzt im Winter durch die solaren Gewinne sich in diesem Raum befindet, dass die gespeichert wird von den Wänden und dann in der Nacht, wo es kühler wird, wieder
abgegeben. Aber ich meine, das Gebäude steht jetzt schon seit ein paar Jahren?
Das eine steht seit 2021. Projekt auf Ibiza seit 2022.
Seit einigen Jahren, das heißt, man weiß schon, wie zufrieden
das funktioniert. Die Menschen da sind. Nein, es funktioniert. Sie untersuchen ihre Projekte auch anschließend, um festzustellen, ob das, was errechnet wurde, in der Realität auch so eintritt. Das ist natürlich selbstverständlich.
Jetzt gehen wir mal ein paar Stufen runter. Du kannst gerne weiterreden. Ja. Jetzt gehen wir sozusagen wieder auf Hofniveau.
Und nochmal zu dem sozialen Aspekt. Also diese Atrien haben ja zunächst mal den ökologischen Effekt. Ne? Es geht ja also um Ökologie, es geht darum, ein angenehmes Raumklima zu schaffen, es geht darum, den Energieverbrauch zu reduzieren und so weiter und so fort. Aber der soziale Aspekt ist der, dass diese Bereiche oben von allen Bewohnern als Gemeinschaftsflächen genutzt werden können. Und das ist der soziale Aspekt.
Ne? Was man leider auf diesen Fotos nicht sieht. Ich glaube, bei diesem Foto war als einziger Hinweis darauf, dass es Menschen sind, ein Fahrrad mal zu sehen.
Das war bei dem ersten Projekt.
Genau. Ansonsten ist es ja hier klassische Architekturfotografie, die keine Person ist.
Ja, das ist schade. Das ist schade. Und das, was du jetzt gerade sagst, das ist auch von einzelnen Besuchern bei der Ausstellungseröffnung beziehungsweise bei dem Gespräch am nächsten Tag angemerkt worden, und die beiden haben entschieden,
dass jetzt noch ein Bildschirm aufgebaut wird im Eingangsbereich, wo
Videos
die, oder genau, Filme. wo die Wohnung in Nutzung aussehen. Okay. Und es gibt eine ganze Reihe von Filmen. Ich habe selbst im Internet, auf YouTube, glaube ich, ein Beispiel gesehen. Und Sie haben eine ganze Reihe davon. Und Sie wollen das auch zeigen. Und Sie sprechen auch mit den Bewohnern. Und die Bewohner sind zufrieden. Die sind zufrieden damit. Mittlerweile ist es aber so, dass dieses erste Projekt Cornea, durch das ich auf die Architekten aufmerksam geworden bin, dass die dort keine Besucher mehr zulassen, weil da wirklich ein Architekturtourismus eingesetzt hat, dass die gesagt haben, das wollen wir nicht mehr, hier kommt keiner mehr rein.
Richtig so. Aber das wäre jetzt mein letzter Nachklapp. Wie reagieren denn die Architekten tatsächlich mit der Architekturfotografie in Zukunft? Wird sich das ändern? Also werden die auch Menschen auf ihren Fotos zulassen, zeigen? Das ist jetzt ja hier alles sehr
clean, reduziert. Ja, genau.
Das ist die Architektur. Architektur pur.
Architekturfotografie.
Aber ich meine, wenn man Architektur für Menschen macht und mit den Menschen in Kontakt ist und Räume anbietet, wo sie alle möglichen Menschen treffen sollen, dann muss da doch eigentlich, man sieht da mal eine Top-Pflanze auf dem Bild und da sieht man noch eine Top-Pflanze.
Man sieht vielleicht noch wenige Möbel. Es wird vermutlich so gewesen sein, dass diese Aufnahmen gemacht wurden, bevor die Leute eingezogen sind. Und aber wie gesagt, es gibt auch die anderen und wir werden das nachreichen. Aber du hast völlig recht. Ich neige auch dazu, die Architektur ohne Menschen zu zeigen. Natürlich ist es trotzdem so, dass die Architektur für Menschen gemacht ist. Sie haben auch überhaupt kein Problem damit, dass die Menschen diese Räumlichkeiten für sich erschließen, aneignen, Möbel einbauen und so weiter und so fort. Sie dürfen natürlich keine Wände einreißen, das ist ja logisch. Aber darüber hinaus sagen sie ganz bewusst, nein, die Menschen sollen die Räumlichkeiten so nutzen, wie sie es für richtig halten.
Haben wir noch Zeit, einmal nach ganz oben zu gehen?
Ja, klar. Ja.
Gut. Ich sehe gerade hier, sagen wir mal, unbearbeitet, habe ich den Fußboden noch nie gesehen.
Wir hatten hier einen Feuchtigkeitsschaden.
Gefällt mir aber ganz gut.
Und einen Feuchtigkeitsschaden. Da ist Feuchtigkeit von unten nach oben gekommen und deswegen musste der Fußboden raus. Werden jetzt in der Sommerpause werden wir wieder einen neuen Fußboden da einbauen.
Ach doch. Ja. So, jetzt steigen wir nochmal vom Foyer aus. Ein paar Treppenstufen nach oben. Hier gibt es noch so entlang ein paar Fotos. Jetzt sind wir im Dach. Mit Dachschrägen, die hier auf Brusthöhe sozusagen ansetzen, auch wieder kleinen Fenstern.
Ja, hier oben sehen wir jetzt zwei Projekte. Einmal ein achtgeschossiges Wohngebäude. Das ist das hier im ersten Raum. Auch das ist ein gewonnener Wettbewerb gewesen. Und da war die Aufgabe, Wohnraum zu schaffen für unterschiedliche Nutzergruppen. Einmal für Flüchtlinge, dann Sozialwohnungen und Seniorenwohnungen. Und die sind die einzigen im Wettbewerb gewesen, die diese Nutzung oder diese unterschiedlichen Gruppen übereinander geschichtet haben. Aha. Während die anderen Wettbewerbsteilnehmer haben verschiedene Gebäude entwickelt, beziehungsweise die nebeneinander angeordnet. Und bei denen ist eben diese horizontale Schichtung die Entwurfsidee gewesen, sodass wir jetzt unten im Erdgeschoss eben die Flüchtlinge haben, in den vier Etagen darüber Sozialwohnungen und in den oberen drei Etagen Wohnungen für Senioren. Ganz oben auf dem Dach haben wir dann noch Räume, wo Wäsche gewaschen wird, wo Wäsche getrocknet wird und wo Urban Gardening stattfindet. Ja. Und das ist im Grunde genommen dann der erweiterte Wohnraum für die Senioren, die ja sonst in ihren Räumlichkeiten sitzen und darüber hinaus auch kleinere Wohnungen haben als diejenigen, die in den Sozialwohnungen wohnen. Und dann oben das Dach sozusagen nochmal als zusätzliche Bewegungsfläche oder
Aber die eben auch für alle geöffnet ist, die Dachfläche, oder? Oder ist es tatsächlich für die
Senioren? Ja, es ist für alle. Ist für alle geöffnet.
Okay. Gut.
Und das ist auch nochmal ganz wichtig zu sehen, welche Qualität im Grunde genommen die Flure, wenn man überhaupt von Fluren sprechen kann, haben. Das ist im Grunde genommen so eine Art Passage, wenn man so will. Und links und rechts haben wir die Zugänge zu den Wohnungen. Und wir reden auch nochmal über eine andere Form der Privatheit. Ja, denn bei all diesen Wohnungen, und das sehen wir bei anderen Projekten auch, ist es so, dass die Eingangsbereiche
über diese, in dem Fall Holzlamellen, abgetrennt sind von der Passage. Und dahinter, 2 Meter dahinter, 2,5 Meter dahinter, befindet sich die eigentliche Gebäudehülle. Das ist eine Glastür. Wenn man diese Querlüftung haben will, dann macht man die Glastür auf, man hat die Fenster auf und man hat die Privatheit durch die senkrechten Holzlamellen. Ja. Und wenn man will, wenn man diese Holzlamellen auch nochmal öffnet, dann findet eigentlich eine Verbindung zwischen dieser Passage und dem Eingangsbereich der Wohnung statt, sodass man sich da hinsetzen kann, kann sich einen Stuhl hinstellen, kann lesen, kann weiß Gott was machen und trifft eben die anderen Bewohner, die diese Passage entlang laufen.
Ja, ja, ja.
Und das ist wieder der soziale Aspekt, ja, der überall auftaucht. Und hier sehen wir beispielsweise die Ventilatoren, die eben gebraucht werden, um dann für eine Verwirbelung der Luft zu sorgen.
Wie würdest du das jetzt als Architekt bewerten, dass doch sehr viel Fläche sozusagen für die Erschließung bereitgestellt wird?
Ja.
Da würden doch viele sagen, nee, also da kriegen wir ja noch 5 weitere Wohnungen unter.
Ja, ist richtig. Das ist jetzt auch nur in den oberen Wohnungen. Unten ist es etwas schmaler. Ja, okay. Das ist da, wo die Seniorenwohnungen sind, weil die nur noch einen Raum haben, neben Wohnen, Essen und Kochen, während die anderen 2 Räume haben, neben Wohnen, Essen und Kochen. Hier oben ist es eben ganz bewusst aufgeweitet worden, um damit auch das Licht von oben bis tief unten ins Erdgeschoss einzubringen. Mhm. Ja, man kann sagen, es ist verschenkter Raum. Auf der anderen Seite führt er eben zu einer deutlichen Verbesserung der architektonischen Qualität.
Ja, definitiv.
Was die Aufenthaltsqualität angeht, wie auch die Belichtung der Räumlichkeiten. Und es ist so, dass wir Zimmer haben, die eben in diese Richtung orientiert sind. Das heißt, dadurch ist auch wieder die Belichtung
trotz des tiefen Volumens hat man dann immer noch Tageslicht.
Ja, richtig. Weil eben die Wohnungen so weit auseinander angeordnet sind.
Jetzt dominiert hier tatsächlich in der Ausstellung die Fotografie, das ist auch gewollt.
Das ist von denen gewollt. Modelle in dem Sinne haben sie kaum. Sie bauen kaum Modelle, also ganz anders als Brüter. Brüter hat mir alles an Modellen entwickelt. Das ist bei Peristoral anders. Und
das heißt, sie entwickeln alles digital oder zweidimensional?
Genau, am Computer.
Am Computer.
Ja, richtig, genau. Also dreidimensional natürlich. Es wird alles in 3D eingegeben und alles kontrolliert. Und Modelle werden so gut wie gar nicht gebaut. Ich habe mal ein Modell gesehen von Cornea, von dem ersten Projekt, aber darüber hinaus eigentlich nicht. Ja, und das ist ein Projekt auf Mallorca. Das nennt sich Living in Lime. Das heißt, das ganze Gebäude ist in Kalkstein errichtet worden. Die Wände sind auch alle monolithisch, ja, sowohl innen wie auch außen. Das heißt, sie versuchen auch hier zu reduzieren, nicht viele Schichten übereinander zu bringen, sondern wirklich sich zu beschränken auf ein Material, ein lokales Material, das heißt auch keine Transportwege und so weiter und so fort. Und hier ist es so, dass sie versucht haben, also es sind 42 Sozialwohnungen, die da untergebracht wurden.
42.
Sie haben versucht, das Volumen aufzubrechen. Es sind also 2 Baukörper, die sie geschaffen haben, das sieht man hier auf dem Plan ganz gut. Hier sieht man das, also das ist das Grundstück, das ist das Volumen und sie haben es aufgebrochen in 2 einzelne Baukörper, auch um sich besser einzufügen in den Ort, denn an dem Gebäude geht man vorbei, und zwar an der Stirnseite, wenn man zum historischen Zentrum sich begibt. Und das war sozusagen die städtebauliche Idee, die sie hatten. Und sie haben auch hier wieder eine Passage geschaffen. Das heißt, an den Enden diagonal gegenübergesetzt sind 2 Außenbereiche. Und man durchschreitet diese Anlage auf dieser Passage, die von der Breite her die Straßenbreite des historischen Stadtkerns aufnimmt. Und man hat, wie wir auf der Rennaufnahme sehen konnten, wirklich das Gefühl, dass man sich innerhalb eines Dorfes oder einer Kleinstadt bewegt. Und hier sieht man nochmal dieses Prinzip, was ich eben gesagt habe. Das heißt, ich kann, wenn ich in den Wohnungen bin, die Türen öffnen und hier vorne sehe ich dann die Passage. Das heißt, da laufen alle Leute durch, die dann ihre Wohnung erschließen wollen. Und das Gegenüber hat das Gleiche gemacht, sodass
diese Kommunikation... Ist die Passage denn für alle geöffnet? Also könnt ihr rein?
Für alle Bewohner. Es kann jeder da rein.
Für alle Bewohner, ja. Aber nicht
das weiß ich nicht. Ich könnte mir... Nee, das glaube ich eher nicht. Das
ist schon ein Tor.
Nein, das glaube ich nicht. Wobei... Ja, aber es wäre auch nicht.
Aber jetzt mit dem Anschein nach macht das tatsächlich überhaupt gar keinen Eindruck, als sei es sozial.
Nein, das ist genau das.
Aber Frage, ist es denn trotzdem günstig in der Erstellung?
Ja, die Wohnungen kosten 1.200 bis 1.400 Euro pro Quadratmeter.
Liegt das daran, dass es Spanien ist?
Auch, ja. Also die Löhne sind in Spanien niedriger, genau. Die Materialkosten sind niedriger. Aber die Architektur ist wirklich reduziert. Sie ist reduziert, wie man sie nicht weiter reduzieren kann.
Die Technik ist reduziert.
Die Technik ist reduziert, die Materialien sind reduziert.
Auf den Oberflächen installiert, also Installationen.
Auch bei den Decken ist es so. Wir sehen ja hier diese, sagen wir, Art Rippendecken.
Das heißt,
eigentlich wären die Decken, wären die 25 Zentimeter stark gewesen. Ja. Und sie sind eben reduziert worden auf insgesamt 5, also vergleichbar 15 Zentimeter. Ja, also sie sind eben nur aufgelöst worden. Und durch das Auflösen schaffe ich wieder mehr Oberfläche, sodass die Speicherfähigkeit der Decke stärker wird.
Oder, ja, also vergleichbar, genau. Stärker wird bei.
Dann ist es so, dass alle Installationen aufputzt sind. Es wird also nichts Unterputz geführt. Ja. Der Boden ist ich habe eine Betondecke, dann habe ich einmal eine Isolierung und dann oben drüber nochmal Estrich, der nur noch geschliffen wird. Also auch da kein Teppich, keine Fliesen, nichts, gar nichts. Das ist also komplett reduziert. Und wir sehen hier durch die Wintergärten, die ja einen Klimapuffer auch darstellen, steigt eben auch die räumliche Qualität. Ja, das sind jetzt drei Räume, die wir hier sehen. Das ist übrigens auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Sie versuchen, die Größe der Räume oder die geringe Größe der Räume zu überspielen durch die vielen Öffnungen der einzelnen Räume. Ja, bei den Enfiladen war es so, dass sie in diesem Gebäude von jedem Raum mindestens zwei andere Räume sehen können. Mhm. Ja, das heißt, der Blick endet nicht irgendwo an einer Wand, sondern der Blick geht durch die Räumlichkeiten durch und auch aus dem Gebäude heraus, wie wir es hier auch sehen können. Ja. Das heißt, das Gefühl ist ein ganz anderes als das, was wir uns vorstellen, wenn wir hören, dass so ein Raum nur 13 Quadratmeter oder 12,96 Quadratmeter hat. Hier sind es jetzt 3x4 Meter, die Abmessung dieser Räume.
Was passiert denn, wenn die ganz kalten Winter haben? Haben die eine Notfalllösung?
Nein.
Dann heißt es wirklich Socken an und Pullover.
Also ein kalter Winter ist ja eher ungewöhnlich. Angesichts des Klimawandels würden wir eher davon ausgehen, dass die Winter eher noch wärmer werden. Das glaube ich nicht, aber du schaffst es trotzdem mit diesen Solar Chimneys beziehungsweise mit den Glas- oder transluzenten Dächern die Räume einzufangen und natürlich auch über die Wintergärten. Auch über die Wintergärten fängst du ja die Wärme ein. Du hast hier solare Zugewinne, die sich dann innerhalb dieses Raumes bilden. Und dann musst du sehen, dass diese Zugewinne durch die gesamte Wohnung dann streifen können.
So, wir müssen zum Schluss kommen, weil ich hoffe, dass unsere Zuhörer immer noch dabei sind. Wir sind ja wirklich hier oben im Dachgeschoss im letzten Raum angekommen. Was mich noch interessieren würde, wäre wirklich der Andreas Wannenmacher. Hast du sowas wie einen Auftrag? Also du, das klingt jetzt sehr groß, ja. Er lacht. Du holst Büros hier hin, von denen wir lernen sollen? Oder holst du Büros hier hin, die du einfach von der Gestaltung her weit vorne sind?
Ja.
Du hast jetzt hier die angesprochen, haben sofort Ja gesagt?
Ja.
Wie funktioniert
das? Ja, wir haben sofort Ja gesagt. Wir haben natürlich in der Vergangenheit schon eine ganze Reihe von wirklich tollen Büros gehabt. Es fing damals hier an, 2001, mit Claudio Silvestrin. Und den hatte ich gefragt, warum er zugesagt hätte, ja, was ihn bewegt hätte, zuzusagen. Da hätte er gesagt, er wollte mal wissen, wer in einer Stadt, von der er noch nie gehört hat, sich für seine Architektur interessiert. Das war also der erste. Und dann hatte ich mehrere Gruppenausstellungen, habe zum Teil auch junge Büros gehabt, aber habe zum Teil auch Rem Koolhaas hier gehabt, ja, also in einer Gruppenausstellung, wo ich wirklich überrascht war, MVRDV und so weiter und so fort, wo irgendwann bei mir auch die Scheu abgelegt wurde, meine Kollegen und Kolleginnen zu fragen. Und dann ist es letzten Endes so gewesen, dass in den letzten Jahren ich mal die Büros ausgewählt habe, die mich jetzt besonders mit ihrer Architektur fasziniert haben. Das heißt, es ist im Grunde genommen sehr subjektiv natürlich ausgewählt. Wir hatten allerdings auch Themen, die von Bedeutung waren. Schulbau hatten wir. Wir hatten die neue Einfachheit, ja, und so weiter und so fort. Oder Microhouses vor 10 Jahren. Aber im Prinzip sind es alles Büros, deren Architektur ich sehr schätze. Und gerade bei diesem Büro ist es auch so, dass ich mit der Beschäftigung, mit der Architektur und den Arbeiten dieses Büros, ich selber eine ganze Menge gelernt habe und das Gefühl habe, dass das doch sehr viele Leute mal erfahren müssen, ja, wie es möglich ist, mit relativ einfachen Mitteln eine vorzügliche Architektur zu schaffen, die dann wieder der Gesellschaft zugutekommt. Also letzten Endes ist es natürlich auch der Wunsch zu zeigen, dass man mit guter Architektur zur gesellschaftlichen Verbesserung beitragen kann.
Ach, das ist fantastisch. Das ist, also besser kann man gar nicht schließen. Lieber Andreas, ich danke dir tausendmal für die Zeit und dass du das, wie ich finde, auch sehr anschaulich erklärt hast. Also ich glaube, die Arbeit, die jetzt hier gezeigt wird, sollte eigentlich auch von unseren Zuhörern sich mal angeschaut werden. Ich glaube, das
lohnt sich. Würde sich wirklich lohnen. Es gibt natürlich viel mehr als das, was ich jetzt in der halben Stunde oder wie lange es gewesen ist, 40 Minuten absagen können. Aber man muss einfach tiefer eindringen. Ja, und dann erkennt man das. Ja, schön, dass das Interesse bei dir da gewesen ist.
Okay. Und damit sind wir schon am Ende unseres Podcast-Spaziergangs angelangt. Lieber Andreas, hab Dank für die Zeit und die schönen Geschichten und Bilder, die jetzt hoffentlich alle Zuhörerinnen veranlasst, nach Bielefeld zu reisen. Stadt ist ja eh eine Reise wert. So sage ich also tschüss unseren Zuhörerinnen und dir und auf Wiedersehen im Kunstverein.
Ja, auf Wiedersehen.
Das war DBZ, der Podcast. Ständig weiterentwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per Mail an info@dbz.de. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Alle Folgen und mehr Informationen zu unserer Reihe gibt es überall, wo Podcasts zu finden sind und natürlich auf dbz.de.